Die Landesregierung hat sich davon überzeugt, dass die Endlagerung radioaktiver Abfälle in einem geeigneten Salzstock kein Risiko für die jetzt Lebenden und die unmittelbar darauf folgenden Generationen mit sich bringt.
Der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht 1979.
Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Erkundungsarbeiten in Gorleben weit vorangeschritten sind und dass es keinen Grund gibt, dies jetzt fallen zu lassen und nur aus regionalen Gründen zu sagen, nun probieren wir es an 5 anderen Stellen auch nochmal.
Die ehemalige Bundesumweltministerin Angela Merkel 1995.
Der Atommüll kommt dorthin, wo uns die Wissenschaft sagt, das ist der möglichst sicherste Standort. Schauen Sie den Konflikt in meinem Land um Stuttgart 21 an. Geht es ja nur um einen unterirdischen Bahnhof. Jeder kann sich vorstellen, was los ist, wenn man Atommüll unterirdisch lagern möchte. Das kann man nur stemmen, wenn ein nationaler Konsens da ist.
Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, 2012. Wohin mit dem Atommüll? Eine Sendung von Maike Hildebrandt. Bisher gibt es kein Endlager für die hochradioaktiven Abfälle aus deutschen Kernkraftwerken. Seit 35 Jahren ist der Salzstock im niedersächsischen Gorleben die einzige Option. Um ihn zu erkunden, wurde eigens ein Bergwerk errichtet. Wegen politischer Auseinandersetzungen sind die Erkundungsarbeiten vorübergehend eingestellt. Aber eine Entscheidung für oder gegen den Standort ist noch nicht gefallen. Mit einer Seilfahrtanlage werden Besucher ins Erkundungsbergwerk Gorleben eingefahren. 6 Leute passen in den engen Fahrstuhl. Es geht rasant in die Tiefe. Jeder Gast ist vorschriftsmäßig ausgestattet mit Helm, Stirnlampe und Sauerstoffgerät. Unten öffnet ein Bergmann die Fahrstuhltür und lässt alle hinaus. Florian Emrich ist oft unter Tage. Er ist Pressesprecher vom Bundesamt für Strahlenschutz. Seine Behörde betreibt das Bergwerk, um die mögliche Endlagerung im Salzstock zu prüfen.
Wir sind hier jetzt am sogenannten Füllort, das heißt direkt am Schacht. Wir sind auf 840 Meter Tiefe. Wir bewegen uns jetzt im Bergwerksgelände in diesem Erkundungsbereich 1. Werden wir uns jetzt verschiedene Punkte anschauen. Man sieht hier relativ große Halle. Es ist also kein altes Bergwerk, in dem es relativ enge Schächte gibt, sondern das ist schon sehr breit angelegt.
Ein Bergarbeiter startet einen Wagen und verschwindet damit am Ende des kathedralenartigen Eingangsbereichs. Die Wartungsarbeiten laufen in Gorleben weiter. Es ist warm, die Wände schimmern rotgräulich. Hier unten gibt es keinen Atommüll. Aber über der Erde, im Wald hinter Stacheldraht und Beton, befindet sich das zentrale Zwischenlager mit den Kastoren, Behälter mit verglasten, hochradioaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbeitung. Es ist deutscher Atommüll, behandelt im französischen La Hague.
Diese Wiederaufarbeitung ist seit 1. Juli 2005 verboten, aber nach wie vor kommen eben Abfälle aus dieser Wiederaufarbeitung nach Deutschland zurück.
Im Jahr 2080 lässt sich ein Schlussstrich ziehen. Dann soll auch das letzte deutsche Kernkraftwerk zurückgebaut sein. Bis dahin werden insgesamt 29.000 Kubikmeter hochradioaktiven Mülls anfallen. Der schwach- und mittelradioaktive Müll wird in eigenen Lagern entsorgt. Sein Umfang ist viel größer, aber er ist wesentlich weniger gefährlich.
Die hochradioaktiven Abfälle, auch wenn sie nur 10% der Menge ausmachen, haben über 99% der Radioaktivität. Also ein Großteil der Radioaktivität ist wirklich in diesem kleineren Teil konzentriert.
Kein Land auf der Welt hat bisher ein Endlager für die hochradioaktiven Abfälle. 30 Nationen nutzen die Kernenergie. In vielen laufen seit Jahrzehnten Planungen oder Vorarbeiten für ein Lager. Aber bis heute wird überall nur aufbereitet oder zwischengelagert. Dabei ist längst klar, dass die Endlagerfrage ein ernsthaftes Problem ist, das gelöst werden muss. Für mindestens 1 Million Jahre ist der hochradioaktive Müll eine Gefahr für Mensch und Umwelt und muss sicher abgeschirmt von der Biosphäre gelagert werden. Weltweit ist vorgesehen, ihn in tiefen geologischen Schichten zu entsorgen. Die grüne Europapolitikerin Rebecca Harms warnt.
Ich glaube, dass die Mehrheit der Deutschen noch gar nicht weiß, wie groß die Herausforderungen sind, die sich hinter dem Wort sichere Endlagerung verbergen.
Beim Atomausstiegsbeschluss im Juni 2011 vereinbarte der Deutsche Bundestag, das Endlagerproblem gemeinsam zu lösen. Noch im selben Jahr beschlossen die Parteien, dass es einen Neuanfang bei der Suche geben soll. Neben Gorleben will man nun weitere Lagerstätten prüfen. Bis zum Jahr 2027 soll ein Standort für das zukünftige Lager benannt sein. Rebecca Harms kämpft schon seit über 30 Jahren gegen ein Endlager in ihrer Heimat. Sie stammt aus dem Wendland, dem Landstrich rund um das Dorf Gorleben. Jetzt will sie, dass ergebnisoffen nach einer Lösung gesucht wird.
Alle Bürgerinnen und Bürger müssen verstehen, dass eine neue Suche nach einem geeigneten Endlager in Deutschland heißt, dass wir in Granit, in Ton und in Salz suchen müssen, dass das Geologien sind, die in ganz Deutschland unterschiedlich vorkommen und dass deshalb die Möglichkeit besteht, dass überall in Deutschland ein Standort für ein Endlager auch erkundet werden kann.
Die neue Endlagersuche müsse anders ablaufen als seinerzeit im Wendland, fordert die Grüne.
Es darf nicht so sein, dass in Regionen, die möglicherweise geeignete geologische Vorkommen haben, dass da die Bürger wieder so überrascht werden von der Einbeziehung in eine Endlagererkundung oder auch in einen früheren Teil der Standortsuche, wie das in Gorleben 1977 der Fall gewesen ist.
Damals wurde der Salzstock nahe der Elbe für ein mögliches Endlager benannt. Transparent und bürgernah müsse das neue Verfahren sein, meint auch der Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz, Wolfram König. Seine Behörde untersteht dem Bundesumweltministerium und ist zuständig für die Errichtung und den Betrieb von Endlagern in Deutschland.
Ja, wir müssen aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Das heißt, es ist nicht nur eine naturwissenschaftlich-technische Herausforderung, vor der wir stehen, sondern wir müssen die Gesellschaft mitnehmen und wir müssen sicherstellen, dass das, was wir tun und insbesondere das, was wir nicht tun, was wir wissen, was wir auch nicht wissen, dass all dieses kommuniziert wird.
Seit dem Amtsantritt von Wolfram König 1999 macht die Strahlenschutzbehörde Skandale und Pannen in der sogenannten Asse verstärkt öffentlich. Die Asse ist ein ehemaliges Salzbergwerk, in dem die Atomindustrie in den 60er und 70er Jahren planlos ihren schwach- und mittelradioaktiven Müll entsorgt hat. Sie war als Forschungsbergwerk deklariert und galt auch als Pilotprojekt für ein Endlager mit hochradioaktiven Abfällen. Jetzt läuft Grundwasser ein und das Bergwerk droht einzustürzen.
Bei der Asse ist es so, dass wir letztendlich ein Buch haben, in dem wir nachschlagen können, wie Endlagerung nicht funktionieren kann. Hier ist sehr stark zunächst aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm entschieden worden. Man hat den Menschen vor Ort gesagt, alles ist sicher über Jahrzehnte. Und man hat, das war ein ganz entscheidender Fehler, wissenschaftlichen Sachverstand, der sich kritisch nennt, von vornherein ausgeblendet aus dem Prozess, als nicht relevant eingestuft. Das sind alles Dinge, aus denen wir lernen können und lernen müssen.
Alte, bereits ausgebeutete Bergwerke eignen sich nicht zur Lagerung von Atommüll, meint Wolfram König. Sie sind zu instabil. Das zukünftige Endlager muss neu angelegt werden, in einer dafür geeigneten geologischen Formation. Doch zuerst sind einige offene Fragen zu klären. Die politischen Verhandlungen dazu haben im vergangenen Jahr begonnen. Zum Beispiel, wie viele und welche Standorte man untersuchen will. Die Sicherheitskriterien für das zukünftige Endlager müssen festgelegt werden. Über die Art der Lagerung ist zu beraten. Soll der Atommüll sicher verschlossen oder rückholbar gelagert werden? Und es ist zu entscheiden, welche Behörde die Standortsuche organisiert.
Zunächst muss man ja mal unterstreichen, dass die Voraussetzung, jetzt in gemeinschaftlicher Verantwortung ein Endlager zu bekommen, besser sind als je. Es ist beschlossen, dass wir aus der Kernenergie aussteigen. Das heißt, die Besorgnis, wir produzieren immer mehr Müll und wissen nicht wohin, ist nicht mehr da. Wir haben eine endliche Größe jetzt.
Klaus Töpfer war von 1987 bis 1994 CDU-Bundesumweltminister und hat schon früh vor dem sogenannten Restrisiko der Kernenergienutzung gewarnt. Nach der Verkündung des Atomausstiegs saß er der Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung vor. Sie sollte Vorschläge für den Übergang zu erneuerbaren Energien erarbeiten.
Dieser Ausstieg aus der Kernenergie ist in einem großen Gemeinschaftswerk in Angriff genommen worden. Praktisch einstimmig hat der Bundestag diesen Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Also wenn Sie das zusammenbringen, ist die Voraussetzung gegeben, dass man auch in einer gemeinschaftlichen Verantwortung dies löst, besser denn je. Ich sehe auch, dass sich der Bundesumweltminister darum bemüht hat, andere auch. Und mein dringlicher Appell wäre, oder Appell ist auch wieder falsch, meine Überzeugung ist, dass wir alles dran setzen müssen, um diese gemeinschaftliche Verantwortung wieder in aktuelles Handeln hineinzubringen.
Bei den ersten politischen Gesprächen im letzten Jahr waren sich die Fachpolitiker der Parteien nicht einig geworden und vertagten die Verhandlungen bis nach der niedersächsischen Landtagswahl am 20. Januar. Bundesumweltminister Peter Altmaier, CDU, hat für Februar das nächste Treffen angekündigt. Es ist seine Aufgabe, den politischen Konsens herzustellen und im Austausch mit der Opposition die Grundlagen für ein Endlagersuchgesetz festzulegen. Das Gesetz soll klare Vorgaben liefern, auf deren Grundlage der Bundestag später weitere Beschlüsse fassen kann. Weil erhebliche Zweifel daran bestehen, ob der Salzstock in Gorleben geeignet ist, haben sich die Parteien erst im November 2012 darauf verständigt, dass er in die Standortsuche einbezogen wird.
Sie sehen Kratzspuren zum Beispiel hier an dem Salz. Mit Fräsen wird hier gearbeitet und das Salz immer wieder nachgeschnitten, weil es ansonsten Brocken bildet, die auch dann zum Beispiel von der Decke könnten sie fallen oder hier nachwachsen. Oder der Boden hebt sich dann auch. Also das muss ständig nachbearbeitet werden.
Salz fließt, heißt es im Fachjargon. Es ist eine Eigenschaft, die es für die Endlagerung attraktiv macht. Denn Salz würde den radioaktiven Müll von selbst umschließen. Dafür geeignet ist besonders älteres Steinsalz.
Wir sind hier im Übergang vom jüngeren zum älteren Steinsalz. Und wir sind hier an der einzigen ausgebauten Stelle, die mit Beton ausgebaut ist. Denn hinter dieser Stelle ist Anhydrit.
Was aussieht wie ein großer grauer Blätterteig, ist eine der geologischen Schwachstellen in Gorleben. In einem schmalen Band durchzieht Anhydrit das Salz. Es ist ein sprödes Gipsgestein, das aufquillt, sobald es Kontakt mit Wasser hat. Dieses Gesteinsband könnte Grundwasser speichern und leiten. Wissenschaftler streiten schon lange darüber, ob die Anhydritschichten in Gorleben eine Verbindung zum Grundwasser haben. Das wäre ein K.O.-Kriterium für den Salzstock. In einem Endlager muss es absolut trocken sein, denn die Behälter mit radioaktivem Müll werden eines Tages zerfallen und das Wasser würde die Radionuklide an die Erdoberfläche transportieren. Hochgefährliche Stoffe würden freigesetzt: Cäsium, Strontium, Neptunium, Plutonium. Aber weil Anhydrit leicht brechen kann, ist es möglich, dass er aus lauter isolierten Schollen besteht, die keine Verbindung zueinander haben. Dann kann er auch kein Wasser leiten.
Da an dieser Stelle sieht man, aha, da ist er nicht durchgängig, sondern ist zerbrochen. Das ist also prinzipiell erstmal ein gutes Zeichen. Ob das überall so ist, muss man aber eben noch, bevor man einlagern würde, müsste man das erst noch mal nachweisen.
In der Asse drohen die Fässer mit den radioaktiven Abfällen regelrecht abzusaufen und es ist unsicher, ob es noch gelingen wird, sie wieder aus dem Bergwerk zu holen. Die Konsequenzen? 2010 wurden die Sicherheitsanforderungen für hochradioaktive Abfälle aktualisiert. Danach muss das zukünftige Lager so gestaltet sein, dass man den Müll 500 Jahre lang notfalls wieder bergen kann. Das Endlager wird verschlossen sein, aber mit bergmännischen Methoden wird man die Schächte öffnen können. Damit dieses Konzept umgesetzt werden kann, ist noch einige Forschungsarbeit nötig. Zum Beispiel müssen Behälter für das radioaktive Material entwickelt werden, die 500 Jahre lang dem Gebirgsdruck standhalten und nicht rosten. Aus der einsturzgefährdeten Asse lasse sich nicht schließen, dass die Endlagerung in Salz generell ungeeignet sei, erklärt der Leiter des Bundesamtes für Strahlenschutz, Wolfram König. Grundsätzlich kämen alle drei Gesteinsarten in Frage: Salz, Ton und Granit.
Das Entscheidende ist, dass vor Ort die Erkenntnisse gewonnen werden müssen, um wirklich Eignungsaussagen treffen zu können, weil jede Gesteinsformation hat Vor- und Nachteile. Wir müssen das an wirklich ganz knallhart nachzuweisenden Fakten auch belegen, dass die Sicherheiten wirklich an dem Standort, den man in Betracht zieht, auch gewährleistet sind.
Für Salz spricht, neben der Fähigkeit zu fließen und den Müll zu umschließen, ist es auch noch relativ hitzebeständig. Die hochradioaktiven Abfälle sind 400 Grad heiß, wenn sie aus den Kernkraftwerken kommen. sie müssen einige Jahrzehnte in Zwischenlagern abkühlen. Für eine Endlagerung in Salz reicht es aus, wenn die Temperatur auf 200 Grad absinkt. Das ist nach 20 bis 30 Jahren der Fall. Für eine Endlagerung in Tongestein dürfen die Abfälle höchstens 100 Grad heiß sein. Man muss sie 10 Jahre länger abkühlen und zusätzlich die Behälter in größerem Abstand zueinander lagern. Dafür braucht man mehr Fläche. Ein klarer Nachteil von Ton. Aber Ton hat einen wesentlichen Vorteil gegenüber Salz. Er ist kaum wasserlöslich. Dadurch kann er Grundwasser recht gut davor zurückhalten, ins Lager vorzudringen. Das zeichnet Ton auch gegenüber Granit aus. Denn Granit ist oft sehr zerklüftet und daher wasserdurchlässig. Auf die deutschen Formationen trifft das besonders zu und daher kommt hier die Endlagerung in Granit voraussichtlich nicht in Frage. Bei Ton- und Salzgestein gibt es dagegen genügend Auswahl. Tonformationen liegen im Norden Deutschlands, entlang der Donau und westlich des Bodensees. Salzstöcke kommen vor allem in Norddeutschland vor. Es gibt weitere Möglichkeiten neben Gorleben.
Okay. Ja, das ist kein Wasser, das Kohlenwasserstoffe sind das. Wenn Sie rangehen und ich fahre mal jetzt mit den Finger hier ran und wenn Sie dann daran riechen, riechen Sie, dass es nach Diesel riecht. Das ist eine Vorform von Diesel. Das hier ist die größte Ausdehnung an Kohlenwasserstoffen, die man bisher gefunden hat.
Eine feuchte braune Masse klebt an der Wand. Der Kohlenwasserstoff quillt aus dem Salz. Es ist flüssig gewordenes Gas und leicht entflammbar. Radioaktive Abfälle können ebenfalls Gase entwickeln. Treffen die unterschiedlichen Stoffe aufeinander, kann es zu Explosionen kommen.
Weil man das an verschiedenen Stellen findet, haben wir auch in Teilen, wo wir jetzt keinen Stollen haben, Bohrungen schon durchgeführt. Wir haben also parallel zu diesem Stollen von dem südlichen Teil ganz bis zum Norden, also über mehrere hundert Meter solche Bohrungen gemacht, um eben zu schauen, wo befinden sich Kohlenwasserstoffe.
Sollte die Erkundung in Gorleben weitergehen, wird es noch Prüfungen geben, die mindestens 15 Jahre in Anspruch nehmen. Erst dann lässt sich beurteilen, ob der Standort geeignet ist. Für Rebecca Harms ist längst klar, dass hier kein Atommüll gelagert werden sollte.
Gorleben hat kein dichtes, geschlossenes, mächtiges Deckgebirge, das unterirdisch über dem Salzstock liegt und das zu Beginn des Standortes und seiner Erkundung als wichtigste natürliche Barriere beschrieben worden ist. Ob das ungestörte Vorkommen von altem Steinsalz ausreichend ist in Gorleben, ist umstritten. Es gibt Wasser, es gibt Laugeneinschlüsse im Gorlebener Salzstock, es gibt ein Gasvorkommen unter dem Salzstock. Das sind alles Dinge, die geologisch gegen Gorleben sprechen.
Ende November 2012 verkündete Minister Peter Altmaier, dass die Erkundung in Gorleben bis zur Bundestagswahl ausgesetzt ist. Er kommt damit Forderungen von SPD und Grünen nach und will das Thema aus den bevorstehenden Wahlkämpfen heraushalten. In Niedersachsen, wo am Sonntag Wahlen sind, hatte Ministerpräsident David McAllister, CDU, bereits verkünden lassen, er halte Gorleben für ungeeignet. Ihm kommt der Erkundungsstopp ganz recht. Außerdem sprach er sich für eine rückholbare Lagerung aus. Dafür käme ein Salzstock generell nicht in Frage, so der Ministerpräsident. Rückholbar heißt, jederzeit an die Abfälle herankommen zu können. Der Atommüll würde über der Erde gelagert oder die Schächte eines Untertagelagers offen gehalten werden. Eine rückholbare Lagerung in Salz ist tatsächlich schwieriger realisierbar, weil es die Abfälle schnell umschließt. Unmöglich ist sie aber nicht, man könnte das Lager mit Stahlträgern und Stützpfeilern stabilisieren. Auch die Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung unter dem Vorsitzenden Klaus Töpfer empfahl 2011 die rückholbare Lagerung.
Das ist eine in der Natur der Dinge liegende Offenheit. Wenn man eine solche lange Periode abzudecken hat, die über Hunderte, ja vielleicht Tausende von Jahren geht, wäre es geradezu überraschend, würde man nicht auch die Möglichkeit haben, dass weiterer technischer Fortschritt dazu führt, dass man eine heute nicht mögliche Behandlung doch noch erreichen kann. Es ist bekannt, dass man weltweit massiv danach forscht, wie man etwa die Halbwertszeiten hochradioaktiven Abfallstoffes verändern kann. Die Transmutation ist die Technik dafür. Sie wird auch in Europa, in Belgien entsprechend jetzt durch viel und sehr viel Geld und Investitionen weitergeführt.
Die Idee der Transmutation, der Umwandlung des Atommülls in weniger gefährliche Stoffe, gibt es schon seit über 20 Jahren. Bisher funktioniert das Verfahren nur im Labormaßstab. In europäischer Kooperation ist ein Versuchsreaktor im belgischen Mol in Planung. Er soll 2024 in Betrieb gehen. Wann das Verfahren großtechnisch angewandt werden könnte, ist nicht abzusehen. Die Technik ist stark umstritten. Ein Hauptproblem ist nicht die Transmutation selbst, sondern eine vorab erforderliche Behandlung. Die hochradioaktiven Stoffe müssen aus den ausgebrannten Brennstäben sortenrein herausgefiltert werden. Das Verfahren wird Partitioning, also Abtrennung, genannt. Es gleicht einer Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen, von der sich Deutschland wegen seiner Risiken längst verabschiedet hat. Im Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT, betreibt man Grundlagenforschung für Partitioning and Transmutation, kurz P&T genannt. Der Projektleiter Joachim Knebel ist überzeugt vom Nutzen der Technologie.
Der Vorteil dieses Verfahrens Partitioning und Transmutation ist, dass die sehr langlebigen hochradioaktiven Isotope in kürzerlebigere Isotope oder sogar stabile umgewandelt werden und dadurch verringert sich die Wärme, die an Endlager eingebracht werden muss, die Radiotoxizität, das Gefährdungspotenzial und auch das Volumen. Trotz alledem, auch wenn P&T realisiert werden könnte, ist natürlich für die Reststoffe ein Endlager immer noch erforderlich, aber eben die Mengen, die Volumina, die eingelagert werden müssen, sind deutlich geringer.
Weniger Fläche und weniger Zeit. 2.000 bis 3.000 Jahre würden zur Endlagerung ausreichen. Vor der Transmutation werden die abgetrennten hochradioaktiven Stoffe zu Brennstäben verarbeitet. Dann gibt man sie in die Anlage und beschießt sie mit schnellen Neutronen. Das sind jene Teilchen, die zusammen mit Protonen den Atomkern der Elemente bilden. Dadurch kommt es, ähnlich wie in einem Kernkraftwerk, zur Kernumwandlung und Spaltung. Die Atomkerne des Plutoniums und der anderen hochradioaktiven Teilchen wandeln sich in weniger langlebige Stoffe. Der P&T-Prozess muss mehrfach wiederholt werden. Nach jeder durchgeführten Transmutation geht es wieder von vorne los.
Dann kommt das Partitioning, dann löse ich die Transmutationsstäbe wieder auf, hole den Restmüll raus, fülle wieder neu auf und fertige dann wieder neue Transmutationselemente, die wieder in die Anlage reingehen.
Radioaktives Material gibt es im Labor Kalla im KIT nicht. Joachim Knebel und sein Team forschen mit Flüssigmetallen, zum Beispiel mit Bleiwismut. Man braucht es zur Kühlung bei der Transmutation, wo Temperaturen bis zu 600 Grad in den Brennstäben entstehen. Im Versuch sind sie durch Heizstäbe ersetzt.
Hier ist jetzt zum Beispiel in diesem mit Isolierfolie dick eingepackten Rohr so ein Transmutationselement angeordnet. Das sind 19 elektrisch beheizte Stäbe. Das Bleiwismut strömt von unten nach oben an den Stäben entlang. Und wir untersuchen, wie das Flüssigmetall die Wärme von den Transmutationsstäben abführt, welche Temperaturen an welchen Stellen herrschen, welche Geschwindigkeiten, welche Druckverluste vorherrschen.
Die Transmutation ist teuer und gefährlich, bemängeln die Kritiker. Zudem langwierig, denn der Atommüll müsste über Jahre oder Jahrzehnte im Kreis laufen, bis er entschärft ist. Verwenden könne man nur abgebrannte Brennelemente aus Kernkraftwerken und nicht die bereits verglasten Abfälle aus Wiederaufarbeitungsanlagen. Die Vision, Atommüll in weniger gefährliche Bestandteile umzuwandeln, ist verlockend. Dass eines Tages mehr möglich ist als heute, bezweifelt auch der Chef des Strahlenschutzamtes, Wolfram König, nicht. Doch sei die Frage entscheidend, ob die Weiterentwicklung dieser Verfahren im Sinne des Atomausstiegs ist.
Aus der Tatsache, dass wir aussteigen wollen aus der Technologie, kann ich nicht nachvollziehen, warum wir die Hoffnung haben, dass zukünftige Generationen bessere Kenntnisse über die Radioaktivität, die eventuelle auch Reduzierung der Abfallmengen noch einbringen können. Wir wollen ja aussteigen und um diese Technologien weiterzuentwickeln und bereitzuhalten, müssten wir sozusagen genau diese aufrechterhalten, aus der wir aussteigen wollen, aus der kerntechnischen Industrie.
Technologien kämen zum Einsatz, die große Sicherheits- und Gesundheitsrisiken bergen. Reaktoren, Wiederaufarbeitungsanlagen und Brennelementefabriken. Die Forschung solle gestoppt werden, fordern Kritiker. Viel zu viel Geld sei schon in diese Verfahren geflossen. Allein den Versuchsreaktor im belgischen Mol finanziert die EU mit 960 Millionen Euro. Dass es nach dem Atomausstieg in Deutschland noch eine gesellschaftliche Akzeptanz für den Ausbau von P&T gibt, erwartet Joachim Knebel nicht.
Die Energiewende in Deutschland ist entschiedene Sache. Das ziehen wir auch durch, da bin ich fest davon überzeugt, ohne Kernkraftwerke. Wie wir hier die Transmutation sehen, ist, dass Ausstiegsländer sich mit Ländern zusammentun, die Kernkraftwerke betreiben und dann solche Transmutationsanlagen in einem Land konzentriert gebaut werden, so wie ja heute auch die Wiederaufarbeitung in Frankreich und England zum Beispiel konzentriert ist, dass sich verschiedene Länder zusammentun.
Wenn es das Atomgesetz nicht verbieten würde, könnte dann Deutschland theoretisch den Müll ins Ausland transportieren und nach der Umwandlung käme er wieder zurück. Ein Endlager bräuchte man aber trotzdem. Zusätzlich gäbe es noch gefährliche Atomtransporte. Was bleibt, ist die Frage, ob es im Sinne der nachfolgenden Generationen ist, wenn der Atommüll rückholbar in einem offenen Endlager untergebracht wird. Wolfram König glaubt nicht, dass man sich in der Zukunft noch mit den Altlasten des Atomzeitalters befassen möchte.
Wir müssen damit leben, dass mit großer Wahrscheinlichkeit in wenigen Generationen das Wissen über die Gefährlichkeit und die Lagerung dieser Stoffe an welchem Ort auch immer verloren gegangen ist. Und das zeigen ja alle Erfahrungen auch unserer Gesellschaft, der Industriegeschichte zum Beispiel. Wenn mit diesen Stoffen kein Gewinn mehr verbunden ist, dann wird das Interesse nachlassen, sich da mit auseinanderzusetzen.
Ein offenes Endlager müsste auf lange Sicht stark gesichert werden. Die Abfälle sind kernwaffenfähiges Material, das niemals in die Hände von Terroristen oder gefährlichen Machthabern fallen darf.
Wir müssen ein System suchen, das letztendlich die Gewähr bietet, dass auch wenn man es vergisst, gleichwohl sicher diese Lagerung vollzogen werden kann und dass es eben in tiefen geologischen Schichten mit entsprechenden Abdichtungsmöglichkeiten. Aber was im Vordergrund steht, ist erstmal die Eignung eines derartigen Standortes nachzuweisen.
Hey, ja.